Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Die heutige Folge des Veggie World Podcast wird gesponsert von CaloFit. CaloFit bietet dir Soßen in ganz neuer Form an. Du hast Lust auf Ketchup, aber keine Lust auf Zucker? Oder du möchtest eine Honey-Mustard-Soße auf dein Sandwich, aber sie soll vegan sein? Oder doch lieber ein Barbecue? Gar kein Problem, denn CaloFit liefert dir verschiedenste Soßen für alle erdenklichen Anlässe. Egal ob für Salat oder fürs vegane Grillen. Alle Soßen sind ohne Fett, ohne Zucker und natürlich komplett vegan. Ich persönlich fand die Barbecue-Soße einen ziemlichen Knaller und konnte nicht glauben, dass es endlich mal eine vegane Honey-Mustard-Soße gibt. Und ich hatte die wunderbare Möglichkeit, ein paar Soßen zu testen, die bald das Licht der Welt erblicken. Und ich kann sagen, da erwartet euch einiges. Wenn euch jetzt schon das Wasser im Mund zusammenläuft und ihr die Pfanne quasi schon auf den Herd geschoben habt und euch jetzt fragt, wo kriege ich diese Soßen her? Ganz einfach. Mit dem Gutscheincode BVFIT20 bekommt ihr bis zum 31. Juli auf alle CaloFit-Soßen 20% Rabatt, wenn ihr sie bei Boutique vegan bestellt. Gar nicht übel, oder? Alle Infos, der Gutscheincode und natürlich der Link zu Boutique Vegan sind in den Shownotes. Also, ab zu Boutique Vegan und guten Hunger mit den CaloFit-Soßen. Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur ersten Jubiläumsfolge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch seit einem Jahr jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema Vegan. Und heute spreche ich mit Sebastian Joy von ProVeg über Veganismus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Herzlichen Glückwunsch an euch alle. Heute feiert der Veggie World Podcast einjähriges Jubiläum. Seit letztem Sommer versorge ich euch jeden Montag mit einer neuen Folge und dafür möchte ich mich von Herzen bei euch bedanken. Ohne euch wäre dieser Podcast nicht, was er jetzt ist, und ich säße heute nicht hier. Wir haben ganz klein angefangen und wir haben mittlerweile über 100.000 Downloads. Wir haben so viele Hörer erreicht, Hörerinnen erreicht. Und wir sind mittlerweile zu einem der bedeutendsten veganen Podcasts im deutschsprachigen Raum geworden. Und ich habe euch das ganze Jahr über wichtige Themen näher bringen dürfen, wie zum Beispiel die Tierhaltung in der Kleidungsindustrie. Und ich habe mit euch zusammen eine Vielfalt an wunderbaren Menschen kennenlernen dürfen, die bei mir hier im Interview waren und von denen wirklich einige auch zu Freunden geworden sind. Jeder und jedem Einzelnen davon und jeder und jedem Einzelnen von euch, vielen Dank. Es war ein wundervolles Jahr, es war ein achterbahnmäßiges Jahr und wir fangen gerade erst an. Wenn ihr also möchtet, schnappt euch einfach ein Stück Kuchen, wenn ihr sowas gerade zur Hand habt, denn warum nicht? Ja, ich finde auch, man sollte möglichst oft ein Stück Kuchen zur Hand haben, spontan. Heute wird gefeiert, heute ist Geburtstag und heute kriegt ihr Geschenke. Wir verlosen 3 Podcast-Geburtstags-Wohlfühl-Sommerpakete oder kurz PGWS an 3 glückliche Menschen, um sie noch glücklicher zu machen. Was das genau ist und wie ihr mitmachen könnt, das erfahrt ihr nach dem Interview. Ich habe auch ein Geschenk gekriegt. Ich habe nämlich ein sehr erbauliches Gespräch mit Sebastian Joy geführt. Und ja, ich finde, erbaulich ist ein Wort, das wir alle immer mal wieder benutzen können, oder? Sebastian stand schon seit dem Anfang des Podcasts auf meiner heimlichen Liste und ich freue mich, euch sagen zu können, dass er nicht nur so sympathisch ist, wie er auf der Bühne immer rüberkommt. Er hat auch eine ganze Menge erbauliches zu erzählen. Wir haben über effektiven Altruismus gesprochen, darüber, wie es sich anfühlt, vor einem Publikum von Fleischproduzenten zu sprechen, über die Entwicklung des Veganismus und. Zum Beispiel auch über sein Lieblingsessen. Denn das muss, finde ich, sein, oder? Über Lieblingsessen spricht man viel zu wenig im Alltag. Es ist, wie ich finde, ein sehr persönlicher Einblick in die Welt eines Menschen geworden, der viel vorhat und viel bewegt. Ich freue mich sehr drauf und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier mit Sebastian Joy, seines Zeichens Geschäftsführer und Gründer von ProVeg International. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast heute.
Ja, vielen Dank, Lars. Gerne doch.
Ich bin sehr gespannt und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil es echt cool ist, dich mal hier zu haben endlich. Und zwar zur 52. Folge des Podcasts, also zum einjährigen Jubiläum. Und ich habe einiges vorbereitet mit dem, über das ich mit dir sprechen möchte heute. Aber zuallererst für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, auch wenn das wahrscheinlich nicht mehr viele sind, zumindest in Deutschland, stell dich doch vielleicht gerne vor, wer du eigentlich bist und was du eigentlich genau machst.
Ja, also mein Name ist Sebastian Joy. Ich hieß früher auch Sebastian Zösch, bis ich Dr. Melanie Joy geheiratet habe. Und ich bin einerseits Geschäftsführer und Gründer von Povich International, bin aber gleichzeitig auch Dozent für Non-Profit-Management an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht.
Ah, wow, okay. Und lebst du selbst vegan? Und wenn ja, wie? Und wie kam das so für dich?
Genau, also ich habe wie die meisten erstmal fleischessend angefangen. Bei mir waren es 20 Jahre und habe dann im Studium erstmal auf vegetarisch umgestellt. Das müsste so 2001 gewesen sein. 2001, ja, genau war das. War dann ungefähr 3 Jahre vegetarisch unterwegs und habe dann aber immer mehr über eben Konsum von Eiern, Konsum Milch kennengelernt und habe dann beschlossen, vegan zu werden. Und das müssten jetzt so 13, 14 Jahre ungefähr her sein.
Oh, wow. Das heißt, du bist vegan zeittechnisch gesehen schon einer der ganz alten Hasen, was das angeht. Das ist ja sehr, sehr, sehr
cool. Ja, wenn man so will. Also, ja.
Bist du aus Berlin auch oder bist du nur erst nach Berlin gezogen später?
Nee, genau. Ich bin also primär für die Arbeit nach Berlin gezogen, weil man hier natürlich deutlich mehr bewegen kann, lobbytechnisch und auch was das Netzwerken betrifft, medientechnisch. Komme aber ursprünglich aus dem Norden Bayerns, also Franken.
Ah, aus Franken, okay. Da ist es ja etwas konservativer auch, was so das Essensbild angeht als Berlin.
Ja, gell? Auf jeden Fall.
Was hat dich dazu bewegt, dein Leben diesem Thema zu widmen? Ich meine, es ist für viele ja eine Sache, das so für sich zu machen, aber wie kam das für dich, dass du sagst, boah, ich möchte nur noch das machen?
Also das hat damit zu tun, ich würde mich als effektiver Altruist bezeichnen und der effektive Altruismus oder im Englischen Effective Altruism, da geht es darum eben, die Welt so gut wie möglich zu machen, also sozusagen Vernunft und wissenschaftliche Datenlage dazu zu verwenden, möglichst viel Gutes in der Welt zu bewirken. Und wenn man sich die Welt mal anschaut, dann stellt man eben fest, dass viele der globalen Probleme, sei es jetzt irgendwie also Klimawandel, sei es jetzt Hunger in der dritten Welt, sei es jetzt irgendwie das ganze Tierleid, dass das natürlich sehr stark mit unserem hohen Konsum an tierischen Produkten zusammenhängt. Gleichzeitig ist es ein Thema, das aber natürlich auch noch ziemlich stark vernachlässigt ist. Also viele Umweltschutzorganisationen oder viele Gesundheitsorganisationen oder Tierschutzorganisationen kümmern sich ja gar nicht um die Ernährung. Und deswegen denke ich, dass ich als einzelne Person natürlich den größten Mehrwert für die Welt bringen kann, indem ich mich genau in diesem so wichtigen, jedoch vernachlässigten Bereich einbringe.
Das klingt definitiv plausibel. Hast du zufällig als Kind irgendwie viele Cartoons oder Heldenserien oder sowas geschaut, was dich schon irgendwie früh geprägt hat? Oder hast du einfach früh irgendwie, warst du schon immer eher der soziale Typ, der Klassensprecher oder irgendwas?
Nee, Klassensprecher war ich nicht unbedingt. Doch, war ich eigentlich auch mal, aber ich würde mich jetzt nicht, also ich war jetzt nicht sozusagen immer so der Soziale. Ich wollte schon immer irgendwas Sinnvolles im Leben machen, das hatte ich schon immer, irgendwas, was auch herausfordernd ist. Hatte auch mal als Jugendlicher ein paar Biografien von Marie Curie und Henri Dunant, der Gründer des Roten Kreuzes und Martin Luther King und so gelesen und fand das schon immer sehr faszinierend, aber habe einfach noch nicht so richtig meinen Weg gefunden. Also es war noch nicht so richtig klar, in welchem Bereich ich mich engagieren möchte. Und deswegen habe ich dann auch erstmal Kognitionswissenschaften studiert und habe dann aber im Laufe des Studiums dann eben gemerkt, dass eben gerade dieses Vegane eben wirklich so meine Passion ist, beziehungsweise eben da, wo ich auch aus rationaler oder ja vernünftiger Sicht wahrscheinlich den größten Unterschied in der Welt machen kann.
Wow, aber das heißt, du hast dich schon so früh mit sinnvollen Themen beschäftigt. Das finde ich sehr beeindruckend. Und,
genau, also mein bester Bachelorstudiengang habe ich mir dann darüber Gedanken gemacht und ich habe dann ein Jahr Trainee-Programm bei PETA gemacht, also bei der Tierrechtsorganisation, einerseits in Stuttgart, andererseits aber auch einige Monate in den USA und habe mir dann halt überlegt, okay, wie kann ich denn jetzt meinen besten Beitrag zur veganen Bewegung leisten? Und das war ja 2005, 2006, also da war die Bewegung ja noch viel, viel kleiner als es hier heutzutage ist. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, na gut, ich kann jetzt nicht so gut singen wie Paul McCartney. Ich habe jetzt nicht den Körperbau von Pamela Anderson, um damit jetzt irgendwie mich für die vegane Sache einzusetzen. Und habe dann gesagt, okay, Management. Ich bin fest davon überzeugt, dass Organisationen deutlich mehr bewirken können als Einzelpersonen, zumindest in den meisten Fällen. Und habe dann eben beschlossen, Non-Profit-Management zu studieren. Also das ist dann so ein bisschen was wie BWL für Weltverbesserer. Habe dann da meinen Master gemacht, auch meine Masterarbeit über strategisches Management geschrieben und bin da darüber dann auch mehr oder weniger zum WEBU, also Vegetarierbund Deutschland, damals noch gekommen.
Ah, okay. Aber das heißt, hat der Umgang mit dem Thema vegan für dich auch irgendwo die Weichen gestellt beruflich? Oder hast du, ich meine, das klingt ja bei dir so, als wärst du von Anfang an schon so gewesen, ich mache irgendwas Wichtiges in einem Alter, wo ich noch gedacht habe, okay, wann werde ich das nächste Mal betrunken? also das finde ich ja schon irgendwie sehr beeindruckend, dass du das ab so jungem Alter schon irgendwie so effektiv gedacht hast. Jetzt fühle ich mich schlecht.
Ja, nee, das ist halt einfach so. Ich meine, ich habe auch andere Sachen. Also ich habe auch mal irgendwie eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht und war irgendwie bei irgendwelchen Umweltschutzaktivitäten aktiv, aber man versucht dann ja immer irgendwie, man überlegt ja auch, was man macht. Also zum Beispiel als Rettungssanitäter meistens kümmert sich um die Leute, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und da ist aber natürlich, wenn man sich jetzt mal die Statistiken anschaut, also die Ernährung trägt ja zu einem Drittel der ernährungsbedingten Kosten bei. Also viele Herzinfarkte, Schlaganfälle, irgendwelche Krebsarten hängen alle. Das heißt, man kann eigentlich den Leuten jetzt deutlich mehr helfen, nicht indem man jetzt als super Rettungssanitäter jetzt als Erster am Einsatzort ist, sondern indem man einfach die Leute im Vorfeld über eine gesündere Ernährung aufklärt. Insofern passt das schon alles zusammen. Also wie ich das früher gemacht habe, aber eben immer mit der Frage, okay, wie kann man das Ganze denn nämlich noch effektiver und noch wirkungsvoller gestalten?
Okay, fantastisch. Und dann bist du beim WEBU gelandet. Wie war da dein Werdegang, dass du da letztendlich, ich sag mal, die Leiter raufgeklettert bist?
Ja, das ging eigentlich relativ schnell, weil die Leiter nicht allzu hoch war.
Okay.
Also man muss sich den Vegetarierbund Deutschland, den gab es da damals auch schon 100 Jahre, aber das war im Grunde ein kleiner Verein mit 2,5 Mitarbeitern. Da habe ich dann mit meinem Masterstudium bin ich dann relativ schnell irgendwie zum Geschäftsführer geworden. Das heißt, ich war dann Geschäftsführer von zwei Personen ungefähr. Also das ist jetzt, muss man sich alles sehr bescheiden vorstellen. Bin dann aber eben nach Berlin gezogen, habe dann eben auch den WEBU mit nach Berlin genommen, also diese, wie gesagt, bescheidenen Anfänge, und habe dann aber eben angefangen, die Organisation immer größer und professioneller aufzubauen. Und mittlerweile, also vor einiger Zeit haben wir jetzt so die 100-Mitarbeiter-Grenze jetzt überschritten. Also es hat sich doch einiges getan in den letzten 10 Jahren.
Das finde ich echt spannend, weil ich habe immer gedacht, WEBU, der ist schon so alt. Das ist bestimmt schon so eine ganz alt eingesessene Organisation, mindestens seit den 70ern. Aber 2,5 Mitarbeiter klingt echt wie sehr, sehr, sehr kleine Anfänge. Das ist ja krass. Wie kam das, dass das so klein war?
Damals gab es halt irgendwie, ich glaube, so knapp 2000 Mitglieder. Es gab jetzt nicht viel Budget. Die Bewegung war ja auch viel kleiner. Also es gab damals, also nur mal ein Beispiel zu bringen. Es gab, als ich angefangen habe, also selbst im WEBU angefangen habe, 2008 gab es im Grunde, ich glaube, kein einziges farbiges veganes Kochbuch.
Wow.
Also kein einziges. Und mittlerweile gibt es ja jedes Jahr irgendwie über 100 oder 200 die neu. Also man kann sich ja kaum noch retten von veganen Kochbüchern. Also nur um das jetzt mal in Proportion zu bringen. Also die Leute wussten ja noch gar nicht, dass es eigentlich vegan heißt. Die haben ständig immer veganisch gesagt, also in irgendwelche Interviews. Ach, sie ernähren sich also veganisch. Da musste man sagen, nee, ich ernähre mich vegan. Aber also insofern, da waren natürlich dann auch die Organisation deutlich kleiner. Und es war halt einfach, ja, war halt ein kleiner e.V., sage ich mal, also auch wenn er schon 100 Jahre existiert hat, also das gibt es ja öfters mal, dass viele, viele Institutionen, die halt schon lange da sind, aber eben nie so den richtig großen Durchbruch schaffen.
Wow, dann hast du ja echt da viel bewegt. Und wie kam das letztendlich, dass ihr den WEBU zu ProVeg International umgebaut habt?
Genau, also das die Idee hatten wir vor ein paar Jahren. Also wie gesagt, mich treibt immer die Frage an, okay, wie können wir das, was wir machen, einfach noch besser machen? Wie können wir noch mehr Tiere retten? Wie können wir noch mehr Regenwald retten? Wie können wir noch mehr, also wirklich die Welt sozusagen noch besser machen? Und dann wird natürlich relativ klar, dass man, wenn man nur in Deutschland aktiv ist, ich meine, Deutschland ist ein relativ, also global betrachtet, jetzt kein allzu großes Land. Und da muss man natürlich irgendwie weltweit denken. Und das Interessante ist ja auch, wenn man sich viele andere soziale Bewegungen anschaut. Also ich habe vorhin ja schon Henri Dunant genannt, den Gründer des Roten Kreuzes. Das war halt irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts, als es im Ersten Weltkrieg irgendwie keine Leute gab, die sich um die Verletzten gekümmert haben. Dann, da ist eben dann das Rote Kreuz entstanden. Oder als es dann die Menschenrechtsbewegung gab, ist irgendwann mal Amnesty International entstanden. Als es die Umweltschutzbewegung gab, ist irgendwann Greenpeace entstanden. Als es die Tierrechtsbewegung gab, sind halt Organisationen wie PETA und sowas irgendwie aufgestanden. oder halt oder gewachsen und groß geworden. Und jetzt haben wir natürlich die vegane Bewegung, die weltweit an Fahrt gewinnt. Es gibt bisher oder es gab bis vor kurzem eben keine global agierende Organisation, die, wo man jetzt wirklich, wenn man weltweit mal rumfragt und sagt, hey, vegane Bewegung, wer fällt dir denn da als NGO ein, die sich wirklich sozusagen da an der Speerspitze die Bewegung voranbringt, dass es da also wirklich eine strategische Lücke gab. Und da haben wir natürlich gesagt, na gut, jede Bewegung braucht natürlich auch eine Organisation, die sie vertritt, die da wirklich eben das macht, was eben nur Organisationen können. Also viele Sachen können natürlich auch Einzelpersonen machen oder Firmen, aber für viele Sachen braucht es eben auch entsprechende NGOs. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wie man so schon sagt, also wenn wer nicht wir und wann, wenn nicht jetzt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gründen wir eben diese internationale NGO, die sich für die vegane Bewegung weltweit einsetzt. Und das war einerseits ganz schön, weil wir konnten einerseits natürlich auf die Infrastruktur des WEBUS zurückgreifen, der natürlich vor einigen Jahren auch schon eine signifikante Größe hatte. Gleichzeitig konnten wir uns eben aber auch noch überlegen, okay, mit dem ganzen Wissen, was wir jetzt in den letzten 10, 20 Jahren gesammelt haben, was würden wir denn jetzt im Vergleich, wenn wir jetzt nochmal neu anfangen können, in einer gewissen Weise, was würden wir denn da zum Beispiel noch besser machen? Und insofern konnten wir da eigentlich aus beiden Welten jeweils das Positive kombinieren.
Wow, okay. Und was habt ihr euch überlegt, was ihr besser machen könnt?
Also ein relativ triviales Beispiel, wo wir gesagt haben, das können wir auf jeden Fall noch besser machen, ist bei dem Namen der Organisation. Wir hießen ja WEBU bzw. Vegetarierbund. Und das hat natürlich einerseits das Problem, ich meine, WEBU als Begriff, das macht ja international auf Englisch oder Französisch, hat ja keine Bedeutung. Und auch ausgesprochen Vegetarierbund, das war natürlich jetzt irgendwie vor 50 Jahren vielleicht ein schöner Name, aber das hat jetzt ja gar nicht mehr gepasst. Denn einerseits haben wir eine ganz klare vegane Ausrichtung. Also man findet bei uns irgendwie nur vegane Rezepte, nur vegane irgendwie Ernährungsempfehlungen und alles. Gleichzeitig wollen wir aber natürlich auch offen sein für Menschen, die sich noch auf dem Weg befinden. Denn die wenigsten lassen sich begeistern, wenn man sagt, hey, wirst du jetzt von heute auf morgen vegan? Ich meine, da gibt es ein paar, die das machen, aber viele sagen, naja, so einen fleischfreien Tag kann ich mir vorstellen oder öfters mal Sojamilch im Kaffee statt Kuhmilch. Und die wollen wir natürlich auch ansprechen. Und da haben wir gesagt, okay, dann ist es wahrscheinlich besser, jetzt gar nicht sich jetzt irgendwie zwischen vegetarisch und vegan da jetzt so im Namen so irgendwie festzulegen, sondern einfach Pro-Veg als Namen zu wählen, was eben einerseits das Positive ausdrückt und diese Bewegungsrichtung, also hin zum Veganen. Und was bei Pro-Veg eben auch noch schön ist, es sind ja zwei lateinische Silben. Das heißt, ob das jetzt Französisch, ob das jetzt ein Franzose liest oder ein Italiener oder ein Engländer oder selbst ein Südkoreaner oder so. Also die meisten verstehen schon intuitiv, um was es denn bei der Organisation geht. Und es wird nicht mal unbedingt als Englisch empfunden. Also beispielsweise unsere französischen Kollegen hatten gesagt, ach, Pro-Veg France, das könnte ja auch eine französische Organisation sein. Und das fanden die natürlich dann sehr, finden wir natürlich auch gut. Genau, und da sagen wir, das haben wir natürlich jetzt einen Namen, der wirklich jetzt weltweit irgendwie funktioniert und der weltweit intuitiv zumindest schon mal so ein Gefühl gibt, um was es denn da geht.
Und das ist natürlich auch sehr positiv, ne, weil es einfach pro etwas ist. Das ist ja schon im Namen, das finde ich auch sehr
genau, schön. Genau, haben wir auch gesagt, pro. Und wir haben uns dann natürlich noch überlegt, was unsere Vision ist. Also wir haben ja, wir positionieren uns ja auch als Multiproblemlöser. Also unsere Vision, unser Leitstern ist eine Welt, in der sich alle Menschen für leckeres und gesundes Essen entscheiden, das gut für alle Menschen, Tiere und unsere Umwelt ist oder unseren Planeten ist. Und damit haben wir eben diese fünf Gründe drin, also einerseits den Genuss, das erwähnen wir gleich als erstes, also wir wollen jetzt keine irgendwelche Geschmackserlebnisse wegnehmen, also Genuss ist auf jeden Fall mit dabei. Es geht aber auch um die Gesundheit, es geht um die Gerechtigkeit, es geht um die Tiere und es geht um den Umweltschutz. Das heißt, wir haben alles in diese fünf Gründe in dieser Vision enthalten. Wir sagen auch, dass wir sozusagen ein Multiproblemlöser sind, weil manchmal fragen uns die Leute, naja, seid ihr jetzt eigentlich eine Tierschutzorganisation oder seid ihr eine Umweltschutzorganisation oder seid ihr jetzt eine Gesundheitsorganisation? Und wir sagen, hey, wir sind eigentlich alles, also weil wenn man den Konsum tierischer Produkte reduziert, dann ist das gut für die Gesundheit, dann ist das gut für die Umwelt und dann ist das gut für die Tiere. Insofern haben wir immer diesen Multiproblemlöser-Ansatz und Was wir auch noch im letzten Jahr irgendwie festgelegt haben, ist unsere Vision, oder unsere Mission meine ich, also in den nächsten, also die wir uns in den nächsten Jahren auf die Fahne geschrieben haben. Und das ist, den Konsum tierischer Produkte bis zum Jahr 2040 um 50% zu senken. Also weltweit wollen wir, egal ob es jetzt Fischkonsum ist, Fleischkonsum, Eierkonsum, Milchkonsum, alles um 50% verglichen mit Stand 2018 um 50% senken.
Wow, das ist ein hehres Ziel, muss man ja sagen, leider. Ich will da gleich auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen. Was ich sehr spannend finde und was ich sehr wichtig finde, ist zum einen, dass ihr diese Zusammenhänge deutlich nennt, weil ich glaube, dass, wie du schon sagst, den Leuten echt nicht so bewusst ist, dass das alles zusammenhängt, und eben dieses Pro-Gerechtigkeit, weil ich glaube, dass das oft auch im Bewusstsein der Menschen untergeht, wenn man sagt, man setzt sich für Tiere, die Umwelt und für die Gesundheit ein, dass so viele Menschen auch unter absolut ungerechten Situationen und Lebensumständen in der Tierindustrie arbeiten müssen. Das fällt ja manchmal so ein bisschen hinten runter, ne? Was ist denn der Fokus eurer Arbeit? Ihr habt ja zum Beispiel auch die Veggie World initiiert. Vielen Dank dafür, by the way. Finde ich sehr, sehr schön. Und, aber was genau ist der Fokus eurer Arbeit, abgesehen von der 50 by 40 Mission?
Also 50 by 40, also unsere Mission, die steht eigentlich über allem. Also alles, was wir machen, ist sozusagen soll zur Erfüllung der Mission und unserer Vision beitragen. Wir haben eine gewisse Grundstrategie, und die beträgt, dass wir, die nennen wir Influencing the Influencers. Also wir sagen natürlich jetzt, es gibt in Deutschland ja 80 Millionen Menschen, weltweit über 7 Milliarden. Und jetzt die Personen jetzt einen nach dem anderen jetzt irgendwie aufzuklären und zu sagen, warum sie sich denn jetzt irgendwie pflanzlicher ernähren sollen, ist natürlich irgendwie vollkommen ineffektiv. Deswegen sagen wir, wo sind denn die großen Stellschrauben innerhalb der Gesellschaft, und wie können wir an diesen Stellschrauben drehen? Also große Stellschrauben zum Beispiel ist natürlich die ganze Nahrungsmittelindustrie. Das ist die ganzen Medien. Also die Medienlandschaft hat ja einen enormen Einfluss. Das ist aber natürlich auch die Ärzteschaft. Also viele Leute hören natürlich jetzt auf ihren Arzt, oder irgendwie die Krankenkassen haben großen Einfluss. Also das ist auch so eine Zielgruppe. Oder andere NGOs und Aktivisten. Da hat man natürlich dann auch, wenn man eine NGO überzeugt, irgendwas zu machen, erreicht man viele Menschen. Oder natürlich eben auch die Politik. Also wenn man jetzt beispielsweise jetzt irgendwie Definition für vegetarische oder vegane Produkte in der EU umsetzt, dann hat man auf einen Schlag 500 Millionen Menschen, die davon profitieren. Und insofern haben wir das sozusagen als Kernstrategie, und danach richtet sich eben alles aus. Und da sagen wir natürlich dann eben auch, beispielsweise sowas wie die Veggie World ins Leben zu rufen, hat natürlich einen enormen Impact, denn am Anfang haben wir natürlich mit einer Veggie World im Rhein-Main-Gebiet angefangen, in Wiesbaden, sind aber dann natürlich eben auch noch irgendwie expandiert, ist natürlich die Veggie World expandiert, und jetzt zusammen mit Welfares, die natürlich das Ganze nochmal auf ein neues Level heben und in viele Länder zusammen mit uns expandieren, haben wir natürlich jetzt fast, also in vielen Ländern Europas natürlich schon enormen positiven Einfluss auf die vegane Bewegung gehabt, allein mit der Veggie World. Aber wir machen beispielsweise auch Forschungssachen. Also wir haben die erste, meines Wissens bisher die einzige Zahncreme mit Vitamin B12 erfunden. Da haben wir uns natürlich auch wieder einen Partner, zusammen mit Lococost, sprich Santé als Marke. Wir haben halt festgestellt, dass viele Menschen sich irgendwie Probleme haben, sich vegan zu ernähren, weil sie irgendwie mit B12 Probleme hatten, beziehungsweise ich war es leid, bei irgendwelchen Interviews immer sagen zu müssen, dass man bei B12, kommt ja immer die Frage auf, was man denn jetzt bei B12-Mangel macht, und die Leute finden es eben nicht gut, dass man jetzt irgendwelche Tabletten nehmen muss. Darum haben wir natürlich jetzt nach praktischeren Methoden gesucht, die B12-Versorgung bei Veganern zu erleichtern, und haben dann eben die Idee gehabt, eine B12-Zahncreme zu erfinden oder auf den Markt zu bringen, haben dann einige Zahncreme-Hersteller angeschrieben, haben irgendwie Strategiepapiere erarbeitet, und dann konnten wir die eben begeistern, die Zahncreme eben wirklich zu entwickeln und auf den Markt zu verbreiten.
Wow, das ist eh ein Prozess, den ich mir sehr spannend und sehr mehr furchteinflößend vorstelle. Wie geht man in so eine Firma rein, um was zu verändern? Ich sag mal zum Beispiel eine Firma wie Rügenwalder, die gar nichts mit diesem Markt zu tun hat, die davon zu überzeugen, hey, es würde für euch wirklich Sinn machen, wenn ihr vegetarische oder vegane Produkte rausbringt. Wie geht man da rein?
Also es kommt natürlich immer darauf an, also gut ist natürlich, wenn man schon ungefähr weiß, inwiefern die Firma irgendwie dafür offen ist. Also zum Beispiel bei Rügenwalder war es halt relativ klar, dass die einerseits in ihrem Fleischsegment Marktführer sind, also sozusagen was das Image betrifft, aber gleichzeitig natürlich irgendwie die Umsätze stagnieren, weil die Leute ja nicht noch mehr Wurst essen können. Und die waren dann eben doch visionär genug, eben zu sehen, dass in Zukunft natürlich die pflanzliche Ernährungsweise an Bedeutung zunehmen wird. Und dann ist es natürlich naheliegend, eben auch wie jetzt beispielsweise jetzt ein normaler Autohersteller jetzt eben auch Elektroautos bauen kann, dass natürlich jetzt eben auch ein normaler Wursthersteller eben auch sagt, okay, wir haben die Expertise im Wurstbereich, aber man muss ja nicht unbedingt tote Tiere in diese Würste stecken, sondern man kann ja auch pflanzliche Zutaten als Grundlage nehmen.
Okay, wow. Das ist, finde ich, sehr spannend, wie viele da schon auch bei großen Firmen, bei denen man es echt nicht erwartet, bewegen konntet. Was ein Diskussionsthema ist, auf das ich persönlich schon oft gestoßen bin, ist so ein bisschen die, was ich sag mal, viele Veganer oft verärgert, ist dieses, okay, jetzt haben Firmen wie Rügenwalder vegane Produkte und drängen damit vielleicht kleinere Firmen irgendwo aus dem Geschäft. Wie siehst du dieses Dilemma?
Also da muss man natürlich schon aufpassen, also dass man da keine Kannibalisierungseffekte hat. Das Gute, was wir festgestellt haben, ist, dass die meisten Firmen, also die richtig großen Firmen, meistens eigentlich ganz andere Distributionskanäle haben. Also die kleinen Veggie-Firmen sind ja meistens eher in Bioladen erhältlich, während jetzt, sage ich jetzt mal, irgendwie so Rügenwalder oder Ähnliches, die ja meistens eigentlich nicht Bio produzieren, sondern die eben irgendwie bei Rewe oder Kaufland oder sonst was im Regal liegen. Also da hat man natürlich eben auch schon mal einen gewissen großen Effekt. Und was natürlich die Großen irgendwie natürlich noch relativ gut können, ist, dass die natürlich ein viel größeres Marketingbudget haben. Also wenn die natürlich jetzt ein Produkt entwickeln, hat das natürlich und dann irgendwie Fernsehwerbung schalten. Also ich glaube bei Rügenwalder, ich glaube, das waren mittlerweile also deutlich über 20 Millionen Euro, die alleine irgendwie aus den Gewinnen, die sie mit den Fleischprodukten gemacht haben, in die vegetarische Linie rübergeschoben haben und damit dann Marketing gemacht haben, um eben die Veggie-Produkte irgendwie stärker zu vermarkten. Und damit erreicht man natürlich irgendwie Zielgruppen. Also mein Lieblingsbeispiel ist bei Rügenwalder, gibt's diese, die hatten in ihren Fleischprodukten hatten die, wenn man den Deckel aufgemacht hat, beispielsweise bei so einer Leberwurst, hatten die unten drunter eine Werbung, dass die Leute doch ihre Veggie-Produkte probieren sollten.
Wow.
Und damit hat man natürlich eine gewisse Platzierung, die man sonst nie erreichen würde, weil das ist ja, also bei der veganen Bewegung ist ja mindestens die Hälfte irgendwie Psychologie und viele Leute sagen halt, ach, dieses Veggie-Zeug, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich mag oder ob das überhaupt was toll ist, aber wenn jetzt selbst die eigene
wenn die
selbst schon sagen, hey, jetzt öfters mal ein bisschen vegetarisch, dann hat das natürlich viel mehr Glaubwürdigkeit, als wenn jetzt irgendwelche veganen Organisationen oder Gruppierungen sagen, hey, probier doch mal hier vegetarisch oder vegan.
Ja, das ist echt spannend, wie weit das schon getragen hat. Ich glaube, es ist auch ein bisschen das Problem, dass man, wenn man das größere Ganze betrachten will, dass es dann schon sein kann, dass kleinere Firmen irgendwie Probleme kriegen dafür, aber die großen einfach einen viel größeren Wirkungsbereich haben, ne? Das ist so ein bisschen das Dilemma.
Genau. Also es ist ja oft so, glaube ich, die Aufgaben der Kleinen besteht oft, das sozusagen natürlich immer an der Speerspitze zu stehen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel jetzt Tesla als Autohersteller. Also Tesla hat ja gar nicht vor, jetzt irgendwie die ganze Welt mit Elektroautos zu versorgen, sondern Tesla ist eben als Innovator vorne dran und setzt aber Maßstäbe, damit dann eben Automobilfirmen wie Toyota und BMW und wie sie alle heißen, eben auch anfangen müssen, Elektroautos zu produzieren und die dann aber wahrscheinlich eher diejenigen sind, die die Massen eben mit den Produkten versorgen werden.
Wie arbeitet ihr denn, um den größtmöglichen Wirkungsbereich zu bekommen? Also mit welchen, du hast eben schon angesprochen, ihr arbeitet mit Politik zusammen, mit Firmen, mit NGOs. Was sind denn so die Institutionen, die euch am meisten weiterbringen momentan?
Also wir versuchen natürlich immer in jedem Segment, in dem wir sind, immer mit dem Marktführer zusammenzuarbeiten. Also beispielsweise, wir haben vor einigen Jahren einen Ärztekongress ins Leben gerufen, weil wir eben gesagt haben, okay, es ist wichtig, die Ärzteschaft oder die Medizin als kompletten Sektor mehr für die pflanzliche Ernährung zu begeistern. Und da hat man natürlich dann nicht gesagt, okay, wir als ProVeg machen jetzt einen Ärztekongress ganz alleine, sondern wir haben uns mit der Charité zusammengetan. Die Charité ist irgendwie in Deutschland, im Grunde sogar in ganz Europa, das größte Krankenhaus, die größte medizinische Einrichtung. Und das heißt, zusammen mit der Charité organisieren wir jetzt diesen Ärztekongress. Und damit erreichen wir natürlich viel mehr Menschen. Wir hatten jetzt vor einigen Wochen in Berlin unsere letzte VegMed und hatten, ich glaube, 1300, 1400 Besucher. Großteil davon eben Mediziner, Repräsentanten von Krankenkassen, Krankenhäusern, über 300 Studierende, die eben Medizin studieren oder Ernährungswissenschaften. Und damit hat man natürlich eine enorme Breitenwirkung. Also da arbeiten wir zusammen. Oder wir waren jetzt bei den, wir bereiten uns gerade vor, im November findet wieder die Weltklimakonferenz statt. Da haben wir letztes Jahr schon teilgenommen und nehmen jetzt auch dieses Jahr wieder dran teil. Und da kommen natürlich die Vertreter von 195 Ländern zusammen, um halt zu besprechen, wie man den Klimawandel aufhalten kann. Und wir sind eben da mehr oder weniger die einzige Organisation, die da wirklich die Flagge hochhält und sagt, hey Leute, wir können das Klima nicht schützen, wenn wir unsere Ernährung nicht umstellen. Also bitte bedenkt bei den ganzen Klimaplänen doch bitte eben auch, wie wir die Weltbevölkerung dazu kriegen, mehr pflanzliche und weniger tierische Produkte zu essen.
Wie motivierst du dich bei solchen gigantischen Aufgaben? Weil ich sag mal, die Klimakonferenz, wo man ja auch immer wieder hört, sie reden wieder über, wir müssen etwas weniger Auto fahren, während man selber irgendwie einen größeren Effekt durch die Tierernährung sieht. Wie motivierst du dich und denkst, wir arbeiten hier gegen Windmühlenflügel irgendwo, aber wir schaffen das trotzdem. Wie machst du das?
Ja, also wir haben einfach so viele Erfolge, dass ich glaube, die Motivation davon ganz alleine kommt. Also Beispiele bei der letzten Klimakonferenz, wir hatten ursprünglich nur einen Platz für die erste Woche, weil wir halt irgendwie genau nicht mehr Platz zugewiesen bekommen haben. Aber die Organisatoren haben dann eben gesagt, nachdem wir ein paar Tage vor Ort waren, Mensch, euer Thema ist so wichtig, ihr seid ja die Einzigen, die das überhaupt behandeln hier, wollt ihr nicht die zweite Woche auch noch bleiben? Und ich meine, sowas kommt natürlich irgendwie selten vor. Oder eben auch, dass ich nach dieser Kooperation beispielsweise mit Rügenwalder als zum Fleischkongress eingeladen war. Und am Anfang sollte ich irgendwie nur so einen kleinen Vortrag halten. Und ein paar Tage vor hat man mir dann mitgeteilt, dass ich der Hauptreferent im Hauptsaal bin mit 45 Minuten vor 400 Vertretern der Fleischindustrie, um denen eben zu erklären, warum sie jetzt auch vegan machen müssen oder bald Konkurrenz anmelden können.
Das ist so ein Moment, wo man sich richtig freut, oder? Wo man denkt, jetzt
genau.
Zieht man am besten was Schwarzes an für die Schweißflecken.
Genau, also das haben wir schon. Also wir haben ständig, also eigentlich fast jeden Tag oder so, oder irgendwelche Firmen, die anrufen, jetzt haben wir gerade, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, weil du gefragt hast, wie wir auch mit den kleinen Firmen umgehen. Wir haben ja schon vor ungefähr 5 Jahren so ein Start-up-Projekt ins Leben gerufen, wo wir angefangen haben, vegane Unternehmer zu unterstützen, vegane Firmen zu gründen, Restaurants zu gründen. Und diese Kampagne, das hieß früher Webu Startup, das heben wir jetzt noch aufs nächste Level, indem wir jetzt gerade dabei sind, in Berlin einen sogenannten Inkubator aufzubauen. Das ist also so eine Art Brutstätte für angehende Unternehmen, angehende vegane Firmen, um die eben noch größer zu peppeln.
Fantastisch. Ich muss da nochmal drauf zurückkommen, sorry. Wie war dieser Vortrag vor der Fleischbranche? Weil ich hätte da dermaßen die Hosen voll, vor diesen Menschen zu sprechen, einfach weil man ja auch merkt, die freuen sich jetzt nicht so mega, einen zu sehen.
Ja, das ist auch, ja genau, das war ich auch ganz, also ich habe schon so viele Vorträge gehalten, also ich glaube, also ich habe mir da jetzt keine großen Sorgen gemacht, dass jetzt irgendwie die mich körperlich jetzt irgendwie attackieren. Da waren auch, glaube ich, zu viele Kameras vor Ort, dass da was passiert wäre. Aber nach meiner Rede, also wie gesagt, ich habe da 45 Minuten schon ordentlich vom Leder gezogen und habe gesagt, also ob jetzt aus ethischer Perspektive oder aus Effizienzperspektive, das macht überhaupt keinen Sinn, was die ja da eigentlich veranstalten. Und der eine Zuhörer hat das eigentlich ganz gut zusammengefasst, dass er gesagt hat, ja, also Herr Joy, also ich glaube, das brauchen wir Ihnen ja nicht sagen, dass ich hier, glaube ich, keiner freut, sich hier zu sehen. Aber Sie haben eine Botschaft, die durchaus uns als Industrie zum Nachdenken anregen sollte. Und ich glaube, das hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst, dass die das natürlich jetzt nicht hören, also wer schlechte Botschaften bringt. Aber ich habe das natürlich dann auch versucht, als Chance darzustellen, also zu sagen, hey, die Firmen, die jetzt als erstes umschalten und die eben wirklich da jetzt die Marktführer sind, das sind natürlich die, die dann in Zukunft auch irgendwie die Nase vorn haben. Denn man will ja auch als Unternehmen immer nie die neuesten Trends verschlafen. Und insofern ist es eben wichtig, da eben gleich vorne mit dabei zu sein.
Hast du da von Menschen persönlich irgendein Feedback bekommen? Ich meine, einige von denen haben das vielleicht auch wirklich das erste Mal gehört, ökologischen, ökonomischen Impact, den das haben kann.
Ja, also ja, ich meine, es gab da sehr viel Feedback, aber interessant war beispielsweise auch, also man muss sich ja überlegen, also dass man denkt ja als Laie immer so, oh, die Fleischindustrie, das ist einfach irgendwie so ein großer zusammenhängender teuflisches Bündnis oder sonst was, aber wenn man sich das mal genauer anschaut, also es gibt natürlich da eine gewisse Wertschöpfungskette und beispielsweise jetzt so ein Supermarkt, also ich habe mich da mit einem unterhalten, mit Rewe oder Kaufland, die dann auch letztendlich gesagt haben, ach Herr Joy, uns ist das ja eigentlich egal, ob die Leute jetzt irgendwie Veggie-Würstchen kaufen oder normale Würstchen, also wir haben da nichts dagegen, wenn die ganze Welt in Zukunft nur noch pflanzlich ist. Oder natürlich eben auch Bauern, wenn die Gewinnmarge für ihre Produkte haben, dann ist das denen auch okay. Oder selbst Rügenwalder hat ja auch gesagt, also ja, Rügenwalder hat ja keinen Schlachtbetrieb oder ähnliches. Die haben gesagt, naja, wir sind Wursthersteller. Ob wir jetzt tote Tiere da als Grundlage nehmen oder Soja oder Seitan oder sonst was, da ist uns ja das Zweitere sogar noch viel lieber. Insofern, also man darf das jetzt nicht immer so, also man muss das ein bisschen differenzierter betrachten und viele haben da gar nichts dagegen. Und das Schöne ist nämlich dann, was wir jetzt auch feststellen, wenn man die großen Player jetzt auch, wenn die feststellen, dass sie selber da, dass man jetzt nicht mehr nur gegen die kämpft, sondern die eben auch motivieren will, dann unterstützen die natürlich eben auch die Sache. Also ein Beispiel, was viele ja vielleicht wissen, dass es immer mal wieder eine Diskussion gibt, wie denn vegetarisch und vegane Produkte überhaupt heißen dürfen. Also darf ein Schnitzel, das jetzt eigentlich aus Seitan ist, darf das eigentlich Schnitzel heißen. Und das Schöne ist, was wir jetzt festgestellt haben, als es in der Politik da heiß diskutiert waren, dass plötzlich die ganzen, selbst die Fleischhersteller, aber die schon selber Veggie-Produkte hatten, dass die gesagt haben, ach nee, das soll auch Schnitzel heißen, denn wir haben ja auch schon Produkte. Also dann haben die plötzlich Lobbying dafür. Das heißt, die haben jetzt nicht dagegen gekämpft.
Ich glaube, gerade viele Veganer stellen sich, wie du schon sagst, die Fleischindustrie einfach als großen bösen Menschen vor. Wenn man bedenkt, dass es vielen einfach nur ums Geschäft geht und die auch aus irgendeiner Tradition kommen, ne, von Werten, die ihnen einfach auch irgendwo eingetrichtert wurden oder mitgegeben wurden. Das ist schon sehr spannend. Hast du denn, ich sag mal, so eine Art Feedback von Rügenwalder bekommen in Zahlen, wie sich die Entwicklung von deren Nicht-Fleischprodukten jetzt so darstellt?
Also meine letzte Information von denen war, dass sich das alles sehr, sehr positiv entwickelt hat. Also die hatten ja gedacht, dass sie innerhalb der nächsten Jahre vielleicht irgendwie den Umsatz so auf 20% des Gesamtumsatzes steigern. Und das haben sie dann, glaube ich, eigentlich schon nach dem ersten oder zweiten Jahr erreicht. Also die waren eigentlich auch von dem enormen Erfolg eigentlich schon relativ früh stark beeindruckt. Insofern glaube ich, dass das ist ganz gut gelaufen, aber man muss natürlich auch schon sagen, es ist jetzt nicht unbedingt der Selbstläufer. Also man immer wieder gibt es natürlich auch Firmen, die sagen, okay, wir haben ein paar Produkte probiert. Tönnies war ja vor kurzem in den Medien, die gesagt haben, ach, wir fahren jetzt unsere Linie wieder ein bisschen runter. Also das wird noch, das wird noch ein harter Kampf, beziehungsweise da gibt es noch viel Entwicklungsarbeit, dass die Produkte eben wirklich lecker werden, günstig werden, verfügbar werden. Und das Schöne ist aber, dass es ja in beiden Richtungen geht, also bei uns. Also einerseits wollen wir die pflanzlichen Produkte besser machen und günstiger machen und mehr verfügbar machen. Gleichzeitig wollen wir natürlich eben aber auch die Preise und die Unterstützung, also die Preise für die tierischen Produkte nach oben treiben. Also beispielsweise, indem man Agrarsubventionen abschafft oder beispielsweise die Besteuerung anders gestaltet.
Und ich glaube, dass es auch viel mit diesem Markenvertrauen zu tun hat, was wir Deutschen irgendwie haben. Also wenn ich überlege, meine ehemaligen Vermieter, die haben von Rügenwalder sich halt die Veggie-Wurst gekauft, weil es ist ja Rügenwalder und Rügenwalder weiß man ja, ist gut.
Genau.
Und das ist, glaube ich, ein großer Teil davon. Ich möchte gerne mit dir über so ein bisschen die Entwicklung der veganen Bewegung insgesamt reden. Ich meine, wie wir jetzt schon gehört haben, du bist schon seit 2005 selbst vegan und kannst vielleicht da noch ein bisschen mehr einschätzen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Denn ich habe so den Eindruck, seit 2010, 11, 12 fing so der Boom an mit dem Veganen. Aber wie ist so dein Eindruck, hat sich die, ja, die vegane Bewegung seit 2005 entwickelt und wie ist so deine persönliche Prognose für die Zukunft?
Ja, also die Bewegung hat sich in den letzten, sage ich jetzt mal, 10, 15 Jahren enorm entwickelt, also auch extrem professionalisiert. Also das Vegane ist ja wirklich jetzt, das war ja früher so gut wie nicht existent, beziehungsweise kaum bekannt. Also mittlerweile weiß ja schon zumindest, wissen schon die meisten Leute, was vegan ist oder haben das mal gehört, haben selber eine vegane oder, wenn ich dann zumindest vegetarisch lebende Person im Bekanntenkreis. Also da haben wir schon enorm viel bewegt, auch sei es jetzt irgendwie die Anzahl an Kochbüchern, sei es jetzt die Anzahl an Angeboten, in Restaurants, heißt die Anzahl an Produkten im Supermarkt. Also früher konnte man ja irgendwie kaum, irgendwann musste man ins Reformhaus fahren, um einen Liter Sojamilch zu kaufen. Also heute kriegt man ja fast überall irgendwie Sojamilch. Also da hat sich schon enorm viel getan. Auch die Organisationen haben sich natürlich stark vergrößert und professionalisiert. Also wie gesagt, vor 10 Jahren hatten wir ungefähr 2, 2,5 Mitarbeiter. Mittlerweile sind wir bei über 100. Also das bringt natürlich irgendwie ordentlich Schwung in die ganze Bewegung rein. Gleichzeitig muss man natürlich aber auch sagen, also die jetzt schon, sage ich jetzt mal so 5 oder 10 Jahre vegan sind, die haben das vielleicht mitbekommen, dass es, wie du gerade schon gemeint hast, so 2011, 2012, 13 so eine richtige Hochzeit gab, also wo eben in den Medien rauf und runter um vegan ging, was jetzt wieder ein bisschen runtergefahren ist. Also das kommt natürlich immer so ein bisschen in Wellen. Und jetzt kommt es natürlich auch darauf an, dass wir die Bewegung wirklich verstetigen. Also dass wir jetzt, auch wenn jetzt die Medien jetzt, sage ich jetzt mal, nicht mehr so ständig irgendwie auf der ersten Seite über das Thema reden, dass man aber natürlich jetzt immer irgendwie das Tempo aufrechterhält und eben wirklich dafür sorgt, dass das Vegane immer weiter in den Mainstream vordringt.
Ich sag mal, was vielleicht eine ganz gute Folgefrage dazu ist, was euch betrifft, was sind denn eure konkreten Zukunftspläne, abgesehen von natürlich der 50-by-40-Mission? Was plant ihr für 2018, 19?
Also wir sind einerseits jetzt sehr stark international am Expandieren. Also wir haben letztes Jahr sind wir ja nach Großbritannien, nach Spanien und Polen expandiert. Jetzt vor kurzem kamen jetzt noch Niederlande und Südafrika dazu. Und was natürlich international ganz große Stellschrauben sind, ist einerseits natürlich die USA und China. Das heißt, wir haben jetzt ein chinesisches Team aufgebaut, um eben schon in China aktiv zu sein. Denn ja, also im Grunde ein Viertel des weltweiten Fleischkonsums findet irgendwie in China statt. Das heißt, da muss man natürlich aktiv sein. Und auch USA ist natürlich jetzt ein großes, einflussreiches Land, weshalb wir jetzt eben dabei sind, in diesen beiden Regionen innerhalb der nächsten Monate Pro-Veg-Dependancen aufzubauen. Also das beschäftigt uns einerseits. Andererseits dieser vegane Inkubator, wo es eben darum geht, vegane Unternehmen stärker zu fördern, also gerade die einen disruptiven Ansatz haben, also die jetzt wirklich jetzt, sage ich jetzt mal, hochinnovative Alternativen zu Fleisch, Milch, Eier oder so herstellen. Also diese Projekte sind bei uns jetzt an vorderster Front.
Okay, spannend. Ich denke auch, dass die USA für euch wahrscheinlich ein einfaches Territorium sind, insofern, dass es da schon eine sehr starke Veganbewegung gibt, oder?
Genau, also einerseits in den USA gibt es schon relativ viel, aber es gibt natürlich auch schon viele andere Organisationen. Insofern, also die vegane Bewegung gut, aber durch die vielen Organisationen müssen wir dann natürlich eben auch unsere Nische finden als Organisation.
Okay, verstehe. Und China stelle ich mir ehrlich gesagt sehr schwierig vor, weil die ja gerade so richtig anfangen mit westlicher Ernährungsform. Und in China kann ich mir vorstellen, wird es politisch auch schwierig, oder?
Genau, also China ist es im Grunde ein bisschen genau umgedreht wie zu USA. Da ist die Bewegung irgendwie so gut wie noch nicht vorhanden. Es gibt aber auch kaum irgendwelche anderen NGOs. Also China ist extrem schwierig, als NGO überhaupt einen Fuß zu fassen. Aber wir sind da sehr, sehr optimistisch, denn wir sind einfach von Grund auf international aufgestellt, haben also hohe internationale, interkulturelle Kompetenzen. Und unser strategischer Ansatz passt eben auch so super in China. Denn zum Beispiel, was die chinesische Regierung gar nicht möchte, ist natürlich jetzt irgendwelche Organisationen, die jetzt irgendwie so hau ruck, hau drauf, irgendwelche Demonstrations- und Schlachthofblockaden machen. Und was auch wenig attraktiv ist, ist Tierschutz in China. Aber ich habe ja gesagt, wir haben ja diese fünf guten Gründe, diese fünf Pros von ProVeg. Und beispielsweise, wenn es jetzt um die Gesundheit geht oder wenn es um Umweltschutz und Nachhaltigkeit geht, dann sind es auch Themen, die chinesische Regierung oder die chinesische Bevölkerung interessiert. Und das heißt, wir werden natürlich von der Kommunikation in China weniger jetzt mit Tierschutz argumentieren, sondern eher mit den gesundheitlichen und ökologischen Vorteilen. Und klar, in China ist natürlich jetzt nicht so demokratisch wie jetzt die Länder, in denen wir sonst so aktiv sind. Aber auch hier passt natürlich eben unser Ansatz, dass wir ja Influencing the Influencers, wir gar nicht sozusagen drauf bedacht sind, jetzt irgendwie 1,3 Milliarden Chinesen einen nach dem anderen zu überzeugen, sondern wir gucken natürlich eben auch in China, okay, wo sind die großen Stellschrauben, wo sind die großen Unternehmen, wo sind die großen politischen Entscheidungsträger und wie können wir die überzeugen, die vegane Bewegung voranzubringen.
Fantastisch. Definitiv auch beeindruckende Ziele, aber ja, anders geht's ja nicht, ne? Man muss ja irgendwo groß anfangen. Was war für dich so der größte Erfolg, der dich in letzter Zeit richtig motiviert hat?
Ich glaube, der größte Erfolg ist unser China-Programm, würde ich sagen. Also wir haben erst vor einigen Monaten angefangen, waren schon bei der ersten Biofach in Shanghai aktiv, was glaube ich schon ganz gut lief. Und jetzt auch gerade die Medienarbeit in China ist ganz gut angelaufen. Also ich hatte jetzt beispielsweise ein Interview bei Beijing Television und auch bei CCTV. CC steht für China Central Television, also das ist sozusagen das Zentralfernsehsender in China. Und die haben jetzt einen halbstündigen Beitrag über die vegane Bewegung und haben jetzt auch ein großes Feature drin über unsere Arbeit und über die Vorteile von der pflanzlichen Ernährung. Und wenn man sich überlegt, wie viele 100 Millionen Menschen man in China mit so einer Botschaft erreichen kann, wenn das Staatsfernsehen positiv berichtet. Also ich glaube, das war der größte Erfolg in den letzten Monaten.
Das ist ja echt enorm. Boah, nicht schlecht. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Vor allem ist das, glaube ich, was uns hier, also sowas kommt hier gar nicht so rüber. Ne? Also das ist schwer, den Menschen hier auch mal so beizubringen, was das für Erfolge sind, einfach weil es so weit weg ist von uns. Das finde ich echt großartig. Was sind denn Tipps, die du gerne weitergibst, was wir alle machen können, um vegane Lebensweise weiterzubringen, egal was wir für einen Job haben. Denn ich glaube, viele haben so ein bisschen die Schwierigkeit, ihren Lebensstil und ihren Job ein bisschen miteinander zu verbinden. Und was können wir alle machen, egal welchen Job wir haben?
Also einerseits kann man natürlich auch mal den Job in Frage stellen oder wirklich gucken, ob man denn nicht wirklich in der veganen Bewegung nicht direkt aktiv werden kann. Also mittlerweile gibt es ja wirklich deutschlandweit mehrere hundert Menschen oder wenn nicht sogar tausende, die mit der veganen Bewegung wirklich auch ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das heißt, ob sie irgendwie in einer NGO arbeiten, das heißt, weil sie irgendwie einen eigenen Podcast oder YouTube-Channel haben, das heißt, weil sie jetzt irgendwie Ernährungskurse anbieten wie Nico Rittenau oder ähnliches oder weil sie Bücher schreiben. Also ich glaube, da einfach mal ein bisschen kreativ überlegen, denn die Bewegung hat echt noch viel Potenzial. Also selbst wenn man jetzt irgendwie, also man hat ja die wildesten Sachen, selbst wenn man jetzt irgendwie ein Reisebüro hat, kann man ja sagen, okay, ich spezialisiere mich jetzt irgendwie auf vegane Reisen und mache eben da irgendwas. Also das würde ich als erstes sagen und ansonsten natürlich sich überlegen, sich irgendwie der Gruppe anzuschließen. Also wir bei ProVeg, wir haben, ich glaube, 70 oder 80 Gruppen im ganzen Bundesgebiet verteilt, wo man auf lokaler Ebene aktiv werden kann und sich natürlich informieren, was man wie man am besten kommuniziert. Also beispielsweise Tobias Lehnert hat ein Buch geschrieben, How to Create a Vegan World. Es gibt es leider noch nicht auf Deutsch, aber wer das auf Englisch lesen kann, das kann ich auf jeden Fall sehr stark empfehlen. Denn da hat er auch einen enormen Schatz an Ideen, wie man eben das Vegane in seinem Alltag am besten einbauen kann.
Ja, perfekt. Ich finde es absolut richtig, was du sagst. Ich glaube, wir ruhen uns manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr darauf aus, dass wir sagen, ach, aber mein Job ist ja gar nicht dafür geeignet. Aber wir können alle doch irgendwo viel anpassen und uns viel verändern.
Also ich glaube, man muss sich halt auch irgendwie bewusst sein, dass selber vegan zu leben, das ist für mich eigentlich nur der erste Schritt. Denn das, was man eigentlich wirklich selber jetzt, also klar, ich meine, im Laufe seines Lebens rettet man wahrscheinlich irgendwie, haben es ja mal ausgerechnet, irgendwie über 1000 Tiere. Wenn man Meerestiere noch reinrechnet, sind es wahrscheinlich ein paar 10.000. Aber man kann natürlich viel, viel mehr erreichen, wenn man wirklich irgendwie aktiv ist. Also wenn man, sei es jetzt, weil sie in der Gruppe aktiv ist oder irgendwelche Business aufzieht, also dann kann man das natürlich ganz nach oben skalieren. Also auch wir bei ProVeg, wir haben immer viele Jobangebote. Man kann bei uns einen Bundesfreiwilligendienst machen, man kann bei uns ein Praktikum machen, man kann sich in Kooperation mit uns irgendwie selbstständig machen. Also auch gerne einfach mal bei uns bei ProVeg.com auf der Seite schauen. Und was natürlich jeder machen kann, also oder auch beim effektiven Altruismus nennt man das Earning to Give. Man kann natürlich auch sagen, okay, ich bin jetzt nicht derjenige, der ständig irgendwie diskutiert, aber ich bin irgendwie gut verdienender Zahnarzt und ich kann natürlich jetzt oder irgendein anderes, wo man ein hohes Einkommen hat, dass man natürlich sagen kann, okay, ich unterstütze die vegane Sache, indem ich eben spende. Denn damit kann man natürlich dann eben andere Leute, die das zu ihrem Beruf gemacht haben, eben unterstützen, wirklich die vegane Sache, sei es jetzt als Lobbyist, sei es jetzt irgendwie als Consultant für Unternehmen, sei es jetzt irgendwie als Regionalgruppenkoordinator oder sowas unterstützen, eben wirklich das hohe Tempo, das unsere Bewegung hat, eben aufrechtzuerhalten, damit wir eben wirklich die vegane Welt eine Realität werden machen können.
Sehr schön gesagt. Gibt es Momente für dich, wo du mal wirklich abschalten musst? Wo findest du deine Balance von totalem Einsatz für die Welt zu mal ein bisschen Einsatz für dich selbst? Gibt es sowas? Und wenn ja, was machst du dann, um abzuschalten?
Also ich gehe öfters mal joggen. Ich meditiere eigentlich so gut wie täglich. Also das habe ich vor ein paar Jahren mal angefangen, habe festgestellt, dass mir das wirklich gut tut, verbringe eben Zeit mit Freunden oder mit meiner Frau, gehe mal spazieren. Also klar, man muss, es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da immer die Balance hält. Ich habe da ein bisschen weniger Probleme damit, weil mir meine Arbeit so viel Spaß macht. Und ich habe mal, es gibt so ein schönes Zitat, wenn man Arbeit machen muss, die einem keinen Spaß macht, dann nennt man das Ganze Stress. Wenn man Arbeit macht, die einem Spaß macht, dann nennt man das Ganze Leidenschaft. Wenn man eben Veganen arbeitet und da mit voller Leidenschaft dahinter ist, dann hat man eigentlich auch die Energie, da wirklich Gas zu geben. Aber natürlich auch am Wochenende mal ein bisschen abschalten, gehört natürlich auch dazu.
Definitiv, weil ich glaube, dass bei vielen Aktivisten so ein bisschen die Gefahr besteht von einem, ich sag mal, Aktivismus-Burnout, dass man nur macht und macht und macht und dann so ein bisschen sich selber vergisst. Aber ich stimme dir vollkommen zu, wenn man da so für brennt, dann hat man schneller eher wieder Feuer unterm Hintern und sagt, ach, jetzt müsste ich eigentlich mal wieder.
Genau, aber ich glaube, da ist es eben auch schön, glaube ich, sich mit anderen zusammenzutun. Also ich glaube, in der Gruppe kann man viel besser auf sich gegenseitig aufpassen und da kann man auch mal, wenn man mal einen Durchhänger hat, dann können die anderen unterstützen und dann, glaube ich, bringt das viel mehr, als wenn man da allein auf weiter Flur ist. Da ist es natürlich deutlich schwieriger.
Auf jeden Fall. Ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht mal so ein bisschen Auszeit geben muss, gerade weil deine Frau ja auch in diesem Feld tätig ist, dass ihr nicht den ganzen Tag nur darüber redet. Aber gut, wenn ihr beide so sehr dafür brennt, dann ist das natürlich sehr verständlich. Wenn du nochmal komplett von vorne anfangen könntest, was würdest du heute anders machen?
Oh, also...
Das ist eine ganz leichte Frage, ich weiß.
also grundsätzlich bin ich sehr zufrieden sozusagen bis so mit der... Also, dass ich mich fürs Vegane einsetze, ich glaube, das ist komplett, das würde ich jetzt auch wieder machen, denn das ist einfach das Thema unserer Zeit und damit kann man auf einen Schlag so viel Gutes bewirken und wie ich schon gesagt habe, das ist auch so stark vernachlässigt, dass es gerade die Leute, die es wirklich kapiert haben, dass die, glaube ich, auch wirklich mit vollem Einsatz sich diesem Thema angehen sollen. Ich würde wahrscheinlich früher irgendwie international denken, also dran versuchen, irgendwie international stärker aktiv zu sein. Und ich war am Anfang natürlich auch als Veganer so ein bisschen, ich sage jetzt mal so ein bisschen wütend und aggressiv eher unterwegs, auch wenn man das vielleicht nicht so glaubt, wenn man mich heute kennt. Aber das wäre natürlich vielleicht auch, was ich früher umschalten würde, da einfach eine gewisse positive Einstellung zu entwickeln, denn man kann die Leute einfach viel eher mit positiver Energie begeistern, als wenn man sie irgendwie mit einem erhobenen Zeigefinger irgendwie versucht, schlecht zu machen.
Definitiv. Ja, gute Tipps. Eine letzte persönliche Frage habe ich, die ich allen stelle, weil ich da einfach sehr leidenschaftlich auch bin. Was ist dein momentanes Lieblingsessen?
Lieblingsessen ist vegane Pizza, muss ich sagen.
Echt? Klassiker, cool. Ja. Vegane Pizza, Klassiker, finde ich sehr, sehr verständlich, definitiv. Ja, ich danke dir sehr, dass du deine Zeit geopfert hast und finde es super, was ihr macht, und ich wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft.
Mensch, vielen lieben Dank, Lars.
Also, wenn das nicht mal ein würdiges Geburtstagsgeschenk war, dann weiß ich es auch nicht. Vielen lieben Dank, lieber Sebastian, für deine Zeit, für deine Tipps und deinen Enthusiasmus. Und natürlich ganz herzlichen Dank an das ganze ProVeg-Team für eure unermüdliche und wichtige Arbeit. Wenn ihr mehr über Sebastian und ProVeg erfahren möchtet, schaut einfach auf proveg.com/de vorbei oder folgt einfach den Links in den Shownotes. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch nicht komplett rund die Bewusstlosigkeit erreicht in eurem spontanen Geburtstagskuchengelage. Wenn ihr jetzt noch wach seid und bei Bewusstsein und wenn ihr immer noch nicht genug habt, dann freut euch gerne auf unser Gewinnspiel. Wir verlosen, wie am Anfang schon gesagt, 3 PGWS, also Podcast-Geburtstags-Wohlfühl-Sommerpakete, an euch. In jedem dieser Pakete findet ihr 2 Karten für eine Veggie World eurer Wahl, 3 Grillsoßen unseres Sponsors Kellofit, nämlich einmal Curry Ketchup, Smoky Barbecue und Honey Mustard, und glaubt mir, es ist eine sehr gute Wahl. Ich habe nämlich mit ausgesucht und alle durchprobiert. Und ein Kochbuch namens Simply Vegan von Tamara Münstermann, Pieter und Sebastian Schwarz mit 90 einfachen veganen Rezepten, wunderherzlicherweise gesponsert von unseren Freunden beim Grüner Sinn Verlag. Fast ein bisschen viele Geschenke für mein Lungenvolumen. Also wenn ihr jetzt nicht ganz mitgekommen seid, kein Problem. Wir verlosen 3 Pakete. Darin sind jeweils enthalten 2 Tickets für eine Veggie World eurer Wahl plus 3 Soßen, Smoky Barbecue, Honey Mustard und Curry Ketchup, sowie das Kochbuch Simply Vegan vom Grüner Sinn Verlag mit 90 einfachen veganen Rezepten, um eure Soßen vielleicht ein bisschen zu unterstützen, geschmacklich. Wenn ihr mitmachen wollt, werdet einfach ein Fan unserer Veggie World Seite auf Facebook und mal ganz ehrlich, wenn ihr das bisher noch nicht wart, es wird langsam Zeit. Und hinterlasst einen Kommentar unter unserem Post dieses Podcasts. Das Gewinnspiel beginnt ab sofort, also am Montag, dem 9.7.2018 um 16 Uhr und endet am 20.7.2018 um 23.59 Uhr. Unter allen Kommentaren werden nach dem Zufallsprinzip 3 Glückspilze oder Glückspilzinnen ausgewählt und ab dem 25.7. informiert und bekannt gegeben. Und dann werden alle glücklich. Also diese 3 auf jeden Fall, denke ich. Ich auch, weil ich finde Beschenken cool. Also viel Spaß beim Gewinnspiel. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und schreibt mir wie üblich gerne eure Fragen, eure Ideen und eure Gedanken an lars@veggieworld.de. Und schaut auf veggieworld.de vorbei. Diese Woche haben wir da nämlich in unserem Blog ein Rezept für Sonnenblumenhack, super zu empfehlen, und Kosmetiktests und neue Berichte über VeggieWorld Speaker und. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann schreibt uns sehr gerne eine ehrliche Rezension bei iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können mit coolen Tipps und Infos. Und abonniert uns gerne, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und folgt uns natürlich auch gern auf den sozialen Medien @officialveggieworld und @LarsTheVegan. Auf Facebook und Instagram. Und wenn ihr möchtet, dann sagt's gerne weiter. Ihr hört uns wie üblich nicht nur auf der Veggie World Homepage, sondern auch auf iTunes, Spotify, Stitcher und auf YouTube, was man gar nicht glauben mag. Aber so ist es. Ich danke euch sehr für diese fantastische Achterbahnfahrt von einem Jahr und ich freue mich ungemein auf das nächste. Ich bin so gespannt, was kommt, und ich weiß ja schon einiges, was ihr noch nicht wisst, und ich bin trotzdem unglaublich gespannt. Wir hören uns nächsten Montag natürlich wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.